Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2
mit Roland Fleig an diesem Dienstagvormittag, dem 14. Dezember. Jetzt zu Reflexe. Der Amerikaner Jeffrey Eugenides ist, was man gemeinhin einen Erfolgsautor nennt. Bereits sein erster Roman »Die Selbstmordschwestern« wurde erfolgreich verfilmt. Für seinen zweiten Roman »Middlesex« erhielt er 2003 den Pulitzerpreis. Jetzt, 9 Jahre nach dem Großerfolg von »Middlesex«, hat Eugenides kürzlich seinen lang erwarteten dritten Roman vorgelegt. »The Marriage Plot«, auf Deutsch »Die Liebeshandlung« heißt er. Und er handelt von den Liebeswehren dreier Studenten Anfang der 80er Jahre. Christian Gebhardt hat Jeffrey Eugenides getroffen und mit ihm über seinen neuen Roman und seine Ambitionen als Autor gesprochen.
I like writing about young people because they're trying to figure out who they are and sometimes they're trying on different personalities to see which one fits. Much more interesting than writing about a bored middle-aged man committing adultery or something like that.
Jeffrey Eugenides schreibt gern über junge Menschen, weil sie, so sagt er, herausfinden wollen, wer genau sie sind. Das sei um vieles interessanter als etwa ein gelangweilter Mann mittleren Alters, der Ehebruch begehe. In der Jugend sei vermutlich nichts so schmerzhaft wie das Ende einer Liebe. Daher sei es kaum möglich, über junge Leute zu schreiben, ohne die Freuden und Leiden der Liebe zu thematisieren.
Nothing is probably as painful at that age than love and the end of love. So it's difficult to write about young people without talking about the joys and the sadnesses of falling in love.
Jeffrey Eugenides setzt sich in seinem dritten Roman mit dem Stoff der Literatur schlechthin auseinander. Mit der Liebe als Sehnsucht, als Wahn, als Kraftakt. Der Marriage Plot handelt aber auch von der Liebe zu Büchern und zur Religion. Der Roman begleitet drei junge Menschen, wie sie das Studentendasein hinter sich lassen und ihren Platz in der Welt suchen. Und er begleitet die Leser in die frühen 80er Jahre, Zeit der großen Achselpolster und der Synthie-Pops. Ich treffe Jeffrey Eugenides spät am Nachmittag in einem Hotel in Frankfurt. Eugenides wirkt müde und abgekämpft. Kein Wunder, er hat bereits 6 Interviews hinter sich und eine Lesung im Literaturhaus noch vor sich. Morgen schon geht es weiter nach Hamburg, übermorgen nach Berlin. Der eigentliche Grund für diesen Rummel liegt 9 Jahre zurück. Damals gelang Jeffrey Eugenides mit seinem zweiten Roman Middlesex der unbestreitbar große Wurf. Middlesex erzählte vom Schicksal einer Hermaphroditen-Hauptfigur, die sich zwischen dem anerzogenen weiblichen und ihrem genetisch männlichen Geschlecht zurechtfinden muss. Darum herum baute Eugenides eine epische Familiengeschichte, eine Geschichte voller Fabulierlust und klugem Spiel mit literarischen Konventionen. 2003 gewann der Roman den Pulitzerpreis. Damit wurde Jeffrey Eugenides endgültig zum Darling der Literaturszene und Middlesex zum Bestseller schlechthin. Nun mit dem dritten Roman scheint sich der Hype zu wiederholen. Zur Premiere von »Die Liebeshandlung«, wie der Roman auf Deutsch heißt, platzierte der amerikanische Verlag ein riesiges Buchcover inklusive Foto von Eugenides mitten auf dem belebten Times Square in New York. Eugenides trägt den Hype um seine Person mit Fassung. So sei der Druck nach dem riesigen Erfolg von Middlesex nicht größer gewesen als bei jedem anderen Buch, sagt er.
The pressure of writing this book was equal to the pressure of writing every book I've written. It's more of an internal pressure to try to get the book right, to do it to the best of your ability, and for many years you're struggling to bring it up and achieve your conception of the book.
Es sei ein innerer Druck, ein Buch richtig hinzukriegen und so gut zu schreiben, wie es die eigenen Fähigkeiten erlaubten. Er ringe mehrere Jahre, um die jeweilige Grundidee eines Buchs umzusetzen. So steckt eine ganze Anzahl unfertiger Romane in seinen Schubladen. darunter auch einer, den er bereits Ende der 90er Jahre begonnen hat, eine Geschichte über eine reiche Familie. Mit diesem Roman habe es zwar nicht geklappt, doch drei Figuren daraus, Madeleine, Leonard und Mitchell, habe er dem Manuskript entnommen und ihnen ein eigenes Buch gewidmet. Daraus sei die Liebeshandlung entstanden. Dieser Prozess sei typisch für ihn, sagt Eugenides. Schreiben bedeute zu experimentieren und auszuprobieren.
The writing process is one of trial and error, experimentation, and little by little you find your way. At least that's my writing process. I have a number of aborted novels that I've put into drawers, and one of them was a novel I started many years ago in the late 90s. You know, it was a story about a rich family who was throwing a big party, and three of the figures in that book were Madeleine, Leonard, and Mitchell. And that book didn't really work out, but I took those three characters out of that manuscript and gave them their own book, and that's what resulted in the marriage plot. So the first impulse for the marriage plot was just that. I was going to write about three characters and go very deeply into their minds.
Tief in die Köpfe dieser drei Figuren einzudringen, das sei sein erster Impuls für die Liebeshandlung gewesen. Daraus ist ein 600 Seiten starker Entwicklungsroman entstanden. Er setzt ein im Jahr 1982, der Ort, eine renommierte Universität an Amerikas Ostküste. Hier studiert Madeleine, aus gutem Haus, hübsch, aber unauffällig, etwas naiv vielleicht und romantisch. Madeleine, die englische Literatur im Hauptfach belegt, weil sie schon immer gerne las. Verehrt wird sie von Mitchell, einem klugen und strebsamen Mitstudenten mit Interesse an religiösen Fragen. Madeleine aber liebt Leonard. Dieser ist anders als die meisten ihrer Kommilitonen, intelligent, witzig und mit großem Charisma, das, wie sich zeigen wird, auch seine Schattenseiten hat. Diese Ausgangslage spinnt Eugenides zu einer Dreiecksgeschichte. An sich konventionell wäre da nicht die offenkundige Absicht, seine Romane mit Literaturgeschichte zu unterfüttern. In Middlesex griff Eugenides auf die Tradition des Epos und die experimentierfreudige Postmoderne zurück. Der neue Roman «Die Liebeshandlung» erweist bereits im englischen Originaltitel «The Marriage Plot», einer Romanform aus dem 19. Jahrhundert, die Referenz. Das klassische literarische Muster des Marriage Plot handelt von einer jungen Frau auf der Suche nach einem Ehemann und mündet in der Hochzeit. Dieses Muster interessiert Eugenides, weil Heirat das große Thema des klassischen Romans sei, ob nun bei Jane Austen, Tolstoi oder bei Flaubert. Als Schriftsteller komme man an diesem Motiv kaum vorbei. Die Frage sei jedoch, wie man das Thema Heirat auf eine aktuelle Weise interpretiere.
Marriage is the great subject of the novel, whether you're talking about Jane Austen or talking about Tolstoy and Anna Karenina, talking about Flaubert with Madame Bovary. All of those novels have at their center a marriage. So it's just a major novelistic theme. It would be almost impossible for a novelist to ignore the subject of marriage. The question is, how do you treat this subject in our time? And my marriage plot is an attempt to write a book using the old forms and subverting them and changing them so that they are valid again in today's conditions, social conditions and the condition of women today, while remaining, you know, connected to the literary tradition.
Sein marriage plot, sein Versuch, einerseits mit der literarischen Tradition verbunden zu bleiben. Gleichzeitig ändere und untergrabe er die alten Formen auf eine Weise, dass sie für die heutige Zeit und die heutigen sozialen Bedingungen von Frauen wieder gültig würden. So ist die Protagonistin Madeleine, ähnlich wie ihre viktorianischen Vorbilder, in Liebeswirren verwickelt. Doch statt Heiratspläne verfolgt sie erst einmal ihren Uni-Abschluss. Ihr Spezialgebiet, wenig erstaunlich, ist der Marriage Plot. Nach Meinung ihres Professors die höchste Kunst des Romans, wie der folgende Ausschnitt aus dem Buch zeigt.
Im dritten Studienjahr hatte Madeleine einen Honorskurs belegt, der unter dem Titel «Der Marriage Plot» ausgewählte Romane von Austen, Eliot und James angekündigt war. Geleitet wurde er von Kay McCall Saunders. Saunders war ein 79-jähriger Neuengländer. Er hatte ein langes Pferdegesicht und ein feuchtes Lachen, das sein prächtiges, saniertes Gebiss entblößte. Seine pädagogische Methode war die, laut vorzulesen, was er vor 20 oder 30 Jahren an Vorlesungen verfasst hatte. Madeleine blieb in dem Seminar, weil Professor Saunders ihr leid tat und die Leseliste so gut war. Nach Saunders Ansicht hatte der Roman mit dem Marriage-Plot seinen Höhepunkt erreicht und sich von dessen Verschwinden nie wieder erholt. In jenen Zeiten, als der Erfolg im Leben von der Heirat, die Heirat aber wiederum vom Geld abhing, stand den Romanciers ein Stoff zur Verfügung, über den sie schreiben konnten. Die großen Heldenlieder besangen den Krieg, der Roman besang die Ehe. Die Gleichberechtigung, gut für die Frauen, war schlecht für den Roman. Und die Praxis der Scheidungen hatte ihm den Rest gegeben. Wäre es nicht vollkommen egal gewesen, wen Emma heiratet, wenn sie sich später hätte scheiden lassen können? Was wäre aus Isabel Archers Leben mit Gilbert Osmond geworden, wenn es einen Ehevertrag gegeben hätte? Aus Saunders Sicht hatte das Heiraten seine Bedeutung verloren und damit auch der Roman. Wo fand man den Marriage-Plot mit seiner verstrickten Liebeshandlung heutzutage noch? Nirgends. Man musste historische Romane lesen. Oder nicht westliche Romane über traditionelle Gesellschaften. Afghanische Romane, indische Romane. Man musste buchstäblich in der Zeit zurückgehen.
Auch Eugenides ging in der Zeit zurück, allerdings nicht auf eine nostalgisch-naive Art. So seien zwar einige Aspekte in seinem Roman dem traditionellen Marriage-Plot ähnlich, andere würden gegen die Regeln des Genres verstoßen. Er wolle den Roman vorantreiben, indem er verschiedene literarische Formen miteinander kreuze.
The way I found to write novels and try to push the novel forward is to combine different forms in a kind of process of hybridization. So there are aspects of this book that might resemble a traditional marriage plot. At the same time, I violate the principles of the marriage plot.
Eugenides zerlegt mit seinen Regelverstößen den Marriage Plot also auch. Denn die Liebeshandlung spielt in den frühen 80er Jahren, in einer Zeit, in der eine neue Strömung die Literaturwissenschaften erfasste. Semiotik, ein Zauberwort, das eine völlig neue Textinterpretation nach sich zog. Statt mit der vordergründigen Geschichte befasste man sich nun damit, welche Zeichen, Codes und Muster ein Text enthielt. Auch Eugenides hat sich als Student damals in den frühen 80ern mit Semiotik beschäftigt.
Like Madeline, I had an interest in seeing what semiotics was all about. It seemed like a rigorous methodology. I did see that all the cool kids were taking semiotics and I wanted to know what it was about. Many of the people in the semiotics seminars adopted it almost like a creed and picked up the terminology and parroted the terminology, perhaps with not even understanding it.
Alle hippen Studenten, erzählt Eugenides, hätten damals Semiotikseminare belegt und ähnlich wie seine Romanheldin Madeleine sei er neugierig gewesen. Neugierig, aber auch skeptisch, weil viele die Theorien wie Glaubensbekenntnisse übernommen hätten und dann wie Papageien wiedergaben, was sie vielleicht gar nicht verstanden. Madeleine teilt Eugenides Skepsis und findet nur nach und nach Zugang zur Semiotik. Am intensivsten beschäftigt sie sich mit Roland Barthes Buch «Fragmente einer Sprache der Liebe», das, so sagt Eugenides, auch sein liebstes Buch war. Barthes zerlege darin den Begriff der Liebe und enttarne sie als Konstrukt. Gleichzeitig schreibe er so innig, dass man als Leser in eine romantische Stimmung versetzt werde, obwohl das Buch das Gegenteil beabsichtige.
A lover's discourse is the one that Madeline becomes most engrossed by, and that was the same as me. That was the book that I loved the most. The funny thing about that book is that it tries to take love apart in all of its aspects so as to get a kind of intellectual understanding of it. If you read A Lover's Discourse, you should understand that love is a construction, and yet the charm of Barthes writing is so great that you are put in kind of a romantic mood. It was that idea and that predicament that really started the marriage plot for me, because Madeline is in that very predicament, falling in love with Leonard as she tries to learn not to fall in love.
Romantik versus Liebe als Konstrukt. In diesem Dilemma, das ich bei der Lektüre von Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe offenbare, stecke auch Madeleine. Sie verliebe sich genau zu jenem Zeitpunkt in Leonard, als sie lerne, sich nicht zu verlieben. Madeleine verliebt sich also in Leonard, den brillanten Biologiestudenten mit den Bernhardineraugen, der Tabak kaut und Fellini-Filme mag. Sie ist hingerissen und damit gewinnt der Roman nach den ersten 100 Seiten an Zug und offenbart gleichzeitig erste Abgründe. Denn Leonard, wie sich herausstellt, leidet an manischer Depression. Madeleine einen solchen Charakter zur Seite zu stellen, habe ihn als fiktionale Idee interessiert, sagt Eugenides. Madeleine habe mit Leonard den schwierigsten, kindischsten, unerträglichsten Freund, aber auch den besten und verführerischsten. Manische Depression sei nämlich die einzige psychische Krankheit, die eine positive Seite habe. Leute in manischen Phasen seien charmant und entwickelten eine unglaubliche Energie.
What interested me about manic depression is that it's the only mental illness that has a positive side, because in manic states people have incredible energy, they're charming, they can accomplish incredible intellectual feats, and yet it leads to a form of insanity. So that interested me as a fictive idea, as well as the idea of Madeline's having a boyfriend who could be both the best boyfriend, the most seductive boyfriend, the most alluring boyfriend, and the most difficult boyfriend, the most depressed and childish and insufferable boyfriend in one person. If you're going to write a love story, you have to find a way to make it interesting. And to me, that's an interesting love story, is to be in love with someone who's slightly mad in a sense, but also slightly godlike.
Wenn man eine Liebesgeschichte schreibe, müsse man einen Weg finden, sie interessant zu machen. Und was sei spannender als eine Liebe zu jemandem, der leicht verrückt und gleichzeitig gottähnlich sei? Und so bleibt Madeleine bei Leonard, auch als sich die Abgründe seiner Krankheit offenbaren. Genährt von der Hoffnung, dass alles einmal besser wird, geht Madeleine mit ihm, als er ein Stipendium an einem berühmten Biologielabor erhält. Bleibt, als er von den Medikamenten träge wird und fett und seine Küsse seltsam nach Metall schmecken. Leonards Befindlichkeit und Verzweiflung leuchtet Eugenides bis ins kleinste Detail aus. Es sind jedoch alltägliche Szenen, die Leonards psychische Gefangenheit und Madeleines naive Hilflosigkeit für die Leserinnen und Leser am nachvollziehbarsten machen. So wie in der folgenden Episode, als Madeleine Leonard von seiner Therapiesitzung abholt.
«Wie ist es gelaufen?», fragte sie und lehnte sich zu einem Kuss hinüber. Leonard schloss seinen Sicherheitsgurt und tat, als hätte er es nicht gemerkt. «Ich hatte Therapie, Madeleine», antwortete er kalt. «Eine Therapie läuft nicht.» «Ich habe ja nur gefragt.» «Nein, hast du nicht. Du willst einen Fortschrittsbericht.» «Geht es dir besser, Leonard? Hörst du jetzt auf, ein Zombie zu sein, Leonard?» Es verging ein Augenblick, bis Madeleine das verkraftet hatte. Ich verstehe, dass das bei dir so ankommen kann, aber so habe ich es nicht gemeint, wirklich nicht. Bring mich einfach aus dieser Stadt raus, sagte Leonard. Ich hasse Boston. Ich habe Boston immer gehasst. Jedes Mal, wenn ich in Boston war, ist mir etwas Schlimmes zugestoßen. Eine Zeit lang sprach keiner von ihnen. Nachdem sie das Krankenhausgelände verlassen hatten, fuhr Madeleine am Charles River entlang auf den Storrow Drive. Das war nicht der schnellste Weg, aber Leonard hatte keine Lust, es ihr zu sagen. »Soll ich mir denn keine Gedanken darüber machen, wie es dir geht?«, fragte sie. »Du darfst dir schon Gedanken darüber machen, wie es mir geht«, entgegnete Leonard leiser. »Also, Perlman will meine Dosis nicht senken. Wir warten immer noch darauf, dass sie das bei mir einpegelt.« »Ich habe heute etwas Interessantes erfahren«, sagte Madeleine fröhlich. »Ich war in einem Buchladen und habe so einen Artikel über manische Depression und die möglichen Heilmethoden gefunden, an denen gearbeitet wird.« Lächelnd wandte sie sich ihm zu. »Ich habe die Zeitschrift gekauft. Sie liegt hinten auf dem Sitz.« Leonard machte keine Anstalten, danach zu greifen. »Heilmethoden«, sagte er. »Heilmethoden und neue Behandlungen. Ich habe noch nicht alles gelesen.« Seufzend lehnte Leonard den Kopf zurück. »Sie verstehen bis jetzt noch nicht mal den Mechanismus der manischen Depression. Unsere Kenntnisse vom Gehirn sind verschwindend gering.« »Das steht auch in dem Artikel«, sagte Madeleine. »Aber allmählich verstehen Sie viel mehr. Der Artikel ist über die neueste Forschung.« »Hörst du mir überhaupt zu? Ohne die Ursache einer Krankheit zu kennen, ist es unmöglich, eine Heilmethode zu entwickeln.« Madeleine kämpfte sich quer durch zwei dicht befahrene Spuren, um zur Highway-Auffahrt zu gelangen. In entschlossen fröhlichem Ton sagte sie, »Tut mir leid, Liebling, aber da du manisch-depressiv bist, heißt das, dass du eben auch ein bisschen depressiv bist. Manchmal machst du Sachen madig, bevor du irgendetwas über sie weißt.« »Wohingegen du eine Optimistin bist, die noch nie von einer Heilmethode gehört hat, an die sie nicht glaubt.« »Lies einfach den Artikel«, sagte Madeleine. Nach der Kreuzung mit der Route 3 machten sie Halt, um zu tanken. Da er ahnte, dass Madeleine, um weitere Reibereien zu vermeiden, nachsichtig mit ihm sein würde, wenn er im Auto rauchte, kaufte Leonard sich ein Päckchen Backwoods. Wieder unterwegs zündete er eine an und öffnete das Fenster einen Spalt breit. Es war das einzig Gute, was an dem ganzen Tag bislang passiert war.
Reflexe hier auf DRS2, heute über die Liebeshandlung, den neuen Roman des amerikanischen Erfolgsautors Jeffrey Eugenides. Die Frage, wie die junge Protagonistin Madeleine mit ihrer Liebe zum manisch-depressiven Leonard zurechtkommt, zieht sich als roter Faden durch das Buch. Und doch fragt man sich, würde Madeleine am Ende nicht glücklicher mit Mitchell, der dritten zentralen Figur in diesem Roman? Seit Beginn des Studiums umwirbt er sie, besessen vom Gedanken, sie einmal zu heiraten. Als er schließlich einsehen muss, dass er gegen Leonard keine Chancen hat, sucht er Zuflucht in der Religion. Mit Mitchell spannt Jeffrey Eugenides einen zweiten Handlungsstrang. Mitchell, der nach Studienabschluss mit einem Freund Europa bereist, tagsüber Sehenswürdigkeiten abklappert und nachts in religiösen Schriften liest, in Gedanken bei Gott und nicht selten auch bei Madeleine. Mitchell, der später alleine nach Indien weiterzieht und sich in einer Mischung aus moralischer Überzeugung und Selbstkasteiung bei einem Hilfswerk von Mutter Teresa engagiert. Auf eine ähnliche Erfahrung kann auch Autor Jeffrey Eugenides zurückblicken. In jungen Jahren bereist er Indien und kümmerte sich dort um Leprakranke. Eine Erfahrung, über die er schon seit Jahren versucht habe zu schreiben und die er nun mit Mitchell literarisch umzusetzen vermochte. Gleichzeitig habe er mit Mitchell das Thema Religion aufgreifen können, sagt Jeffrey Eugenides. Religiöse Fragen oder Fragen nach dem Sinn des Lebens seien mit der Zeit aus der Literatur verschwunden. Dabei habe Religion in den Romanen des 19. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt.
One of the themes that I think was very important in the 19th century and before that, that has dropped out of modern literatures, is religion or any kind of question about why are we here on earth. Does life have a meaning or not? These philosophical questions and religious questions are often not treated in novels anymore. I think they're questions that we all ask ourselves, but we certainly ask ourselves those questions when we're young. And Mitchell is such a person. So I drew on some of my experiences when I was young and gave them to Mitchell.
Besonders in jungen Jahren würden wir uns mit solch philosophischen Fragen beschäftigen. So habe er seine eigenen Erfahrungen und Gedanken in die Figur von Mitchell einfließen lassen. Es ist daher kaum Zufall, dass sich die ursprüngliche Absicht Eugenides mit Mitchell am besten erfüllt, die Absicht, tief ins Bewusstsein seiner Figuren einzudringen. Während Madeleine stellenweise konturlos scheint und Leonard als typologischer Kranker, ist Mitchell differenziert gezeichnet. Eugenides beschreibt Mitchells Selbstzweifel, seine Sehnsüchte und Fragen nach dem richtigen Leben mit einer Dringlichkeit, die authentisch wirkt und vertraut. Etwa als er auf seiner Europareise lieber Tolstoi liest, als sich in Irland umzusehen, und ob der Lektüre ins Grübeln kommt.
Mitchell versuchte, Irland Aufmerksamkeit zu schenken, besonders der Grafschaft Cork, aus der die Familie seiner Mutter stammte. Aber es regnete die ganze Zeit, Nebel bedeckte die Felder, und mittlerweile las er Tolstoi. Es gab ein paar Bücher, die es schafften, den Leser durch das Getöse des Lebens beim Kragen zu packen und ihm nichts als die wahrsten Dinge mitzuteilen. Meine Beichte war so ein Buch. Darin erzählt Tolstoi eine russische Fabel von einem Mann, der, von einem Raubtier verfolgt, in einen Brunnen springt. Im Fallen sieht er allerdings, dass am Grund des Brunnens ein Drache darauf wartet, ihn zu verschlingen. Da bemerkt er einen Ast, der aus der Wand ragt, und er packt ihn und hängt sich daran. So fällt er weder in den Rachen des Drachen, noch wird er von dem Raubtier oben verschlungen, aber dann zeigt sich ein weiteres kleines Problem. Zwei Mäuse, eine schwarz und eine weiß, laufen auf dem Ast herum und nagen an ihm. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den Ast durchgebissen haben und der Mann hinunterfallen wird. Während er über sein unausweichliches Schicksal nachdenkt, bemerkt er etwas anderes. Vom Ende des Astes, den er umklammert hält, tropft Honig herab. Er streckt die Zunge heraus und leckt ihn auf. Das, sagt Tolstoi, ist unser menschliches Dilemma. Wir sind der Mann, der sich an den Ast klammert. Der Tod wartet auf uns. Es gibt keinen Ausweg. Und so lenken wir uns ab, indem wir jeglichen Tropfen Honig auflecken, der in unsere Reichweite kommt. Das meiste von dem, was Mitchell am College gelesen hatte, hatte ihm keine große Weisheit eingebracht. Aber diese russische Fabel tat genau das. Sie traf auf Menschen im Allgemeinen zu und auf Mitchell im Besonderen. Was machten er und seine Freunde eigentlich anderes, als an einem Ast zu hängen und die Zunge herauszustrecken, um Süßes zu erhaschen? Er dachte an die Menschen, die er kannte, mit ihren tadellosen jungen Körpern, ihren Sommerhäusern, ihrer coolen Kleidung, ihren starken Drogen, ihren Liberalismus, ihren Orgasmen, ihren Haarschnitten. Alles, was sie taten, war entweder schon an sich lustvoll oder so arrangiert, dass es am Ende lustvoll wurde. Sogar die ihm bekannten Menschen, die politisch waren und gegen den Krieg in El Salvador protestierten, taten das weitgehend, um sich in einem attraktiv kämpferischen Licht zu sonnen. Und die Künstler, die Maler und Schriftsteller, waren am schlimmsten, weil sie glaubten, sie lebten für die Kunst, während sie in Wirklichkeit ihrem Narzissmus frönten. Mitchell hatte sich immer etwas auf seine Disziplin eingebildet. Er studierte fleißiger als alle anderen, die er kannte. Aber das war eben nur seine Art und Weise, sich am Ast festzuhalten.
I like writing about young people because they're trying to figure out who they are and sometimes they're trying on different personalities to see which one fits. So they become very interesting. They're almost like fiction writers themselves, creating themselves, trying to see how they should live. Mitchell is trying to be a saint. You know, he's pushing himself almost into acting like a fool to see if he'll find some kind of truth.
Er schreibe gerne über junge Menschen, sagt Jeffrey Eugenides. Sie seien fast wie Schriftsteller und probierten verschiedene Persönlichkeiten aus, um zu sehen, welche am besten passe. Mitchell etwa versuche, wie ein Heiliger zu leben, doch benehme er sich mitunter ziemlich töricht. Über solch jugendlich ungestüme Charaktere zu schreiben, sagt Eugenides, sei um vieles interessanter als die Beschäftigung mit einem Mann mittleren Alters, der Ehebruch begehe.
I just enjoy writing about characters who are unformed enough to make such rash decisions and experiments with their own lives. Much more interesting than writing about a bored middle-aged man committing adultery or something like that. You know, I'd rather write about a young person trying to find God than a depressed, static, middle-aged person.
Dass Eugenides junge Protagonisten bevorzugt, hatte bereits in seinen bisherigen Büchern gezeigt. Beide, Virgin Suicides und Middlesex, erkunden ebenfalls jugendliche Befindlichkeiten. Doch was die erzählerische Umsetzung angeht, ist der Autor in seinem dritten Roman zurückhaltender. Während Virgin Suicides mit einer innovativen Erzähltechnik operierte und Middlesex mit formalem Ideenreichtum eine außergewöhnliche Geschichte noch außergewöhnlicher machte, ist die Liebeshandlung geradezu klassisch erzählt. Und das wirkt, trotz seines kühnen Schlusses, ein wenig mutlos. Man mag dies bedauern oder als Weiterentwicklung des Autors begreifen, weg von postmodernen Spielereien hin zu einem neuen Realismus. In dieser Hinsicht hat Eugenides klare Absichten. Er versuche in seinen Romanen, möglichst wahrheitsgetreu und aufrichtig zu schreiben. Dabei sei er weder ironisch noch experimentell um des Experiments willen. Im Herzen, sagt Jeffrey Eugenides, sei er ein klassischer Geschichtenerzähler.
In my books I'm trying to be as truthful as I can and as sincere as I can. So that is a very unpostmodern attitude. I'm not being ironical and I'm not playing games merely to play games. So at the heart I'm a straightforward storyteller in a certain sense.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.